Salü und herzlich willkommen am Stammtisch. Während hier bei uns in der Beiz jeder die gleichen Zahlrechte und Trinkpflichten hat, oder umgekehrt, ist es auf dem Fußballplatz in einem Team so, dass eine Person ein bisschen mehr Recht hat, aber auch mehr Pflicht, und das ist der Captain. Wir reden einmal über das Amt, wie wichtig das ist, ob das veraltet ist und wer das ein geeigneter Captain ist. Außerdem schauen wir zurück auf die letzte Runde, die für gewisse Teams richtig, richtig bitter war, für andere dementsprechend natürlich glorreich. Viel Spass und los geht's! Fabio, schön bist du da.
Ja, ich finde auch, dass es schön ist, dass ich da bin.
Gell, das ist
wunderschön. Wenigstens eine, wo man...
Einer, wo man sich drauf verlassen kann.
Wo neben dir auch da ist, ja.
Und mit mir jetzt anstoßen und schau mal, was ich dabei habe, was ich jetzt gerade trinke.
Ah, das, was ich dir mitgebracht habe am Samstag.
Ja, ein Bier aus dem schönen Basel. Oder ein schönes Bier aus Basel, wie auch immer.
Lass es dir schmecken.
Das freue ich mich jetzt. Ja, das mache ich mir jetzt gerade auf. Und das gibt so ein bisschen den Booster für die Sendung. Kein Pepture, gut. Also, während ich mir einschenke, könntest du doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dein Mitbringsel mal ein bisschen näher bringen.
Ja, ich habe noch ein bisschen weiter ausgeholt und nicht per se ein Mitbringsel jetzt nur von der letzten Woche mitgebracht, sondern etwas, was aus meiner Sicht viel zu wenig geschätzt wird im Fußball in der heutigen Zeit. Man redet immer von den Goalschützen, man redet immer von den Torschützen und von den schönen Goals und so weiter. Ich habe mich letzte Woche bin ein paar Mal gedacht, wow, was für ein geiler Assist, was für ein geiler Pass.
Ah, ich habe mir gedacht, für Spielerfrauen oder so.
Ja, hätte ich auch können bringen. Aber nein, hey, ich bin so verzaubert worden in den letzten paar Wochen von diesen Assists, von diesen Pässen. Also, die äußeren Pässe kommen immer mehr zum Zug. Also, letzte der Soleimani unter der Woche, wo er den Kanga lanciert, oder der Chegrova letzte Woche gegen Luzern. Einfach so aus dem Fußgelenk, aus so einem äußeren Pass. Es ist so geil zum Anschauen. Und ja, es wird einfach von mir an der Seite halt einfach zu wenig wertgeschätzt, so etwas.
Das, das dürfen wir auch Custodio nicht vergessen.
Also ist natürlich, nicht natürlich. Eben, das ist jetzt in dieser Runde. Ja, und ich glaube auch nochmal, IBE hat schon nochmal wieder einen Ausritt. Ein Gamalö, wo er den Ausritt auf den Kang gab. Also, es sind so viele schöne Pässe. Und, ja, auch international habe ich ein paar ganz, ganz geile Aktionen gesehen. Doch, finde, man sollte die mal ein bisschen mehr wertschätzen. Und das sind mein Mitbringsel, sind die Assists.
Vielen Dank für das. Haben wir in dem Moment vielleicht so einen wertgeschätzt. Mein Mitbringsel hat zu tun mit dem einen grossen Fußballturnier, das auf uns wartet nächstes Jahr, nämlich die EM der Frauen.
Richtig.
Richtig. Und zwar, ich habe schon mal darüber geredet, bei der letzten EM, die wir hatten, also wir, die die Männer hatten. Und dort hat es ja die Alternative zu Panini-Bildern gegeben. Jutti-Häftli heissen die ja, wo, ihr erinnert euch vielleicht, wo Künstlerinnen und Künstler pro Team so eine Serie rausgeben, wo sie jeden Spieler oder in dem Fall jetzt jede Spielerin porträtieren auf ihre halt ihre künstlerische Art und Weise. Und das gibt es jetzt auch wieder für die Frauen-EM. Das habe ich jetzt diese Woche erfahren, finde ich recht, recht geil. Kannst du auch ein bisschen reinschauen. Sehr empfehlenswert, eben wie gesagt, so ein bisschen Alternative zu Panini. Findet ihr das unter Jutti Heftli, also jutiheft.li. Und dort drauf sieht man auch die Verkaufsstellen, die sie in der Schweiz und im Ausland haben. Und vor allem auch so ein bisschen ein paar Bilder schon und einfach so ein bisschen, wie es dort so aussieht auf diesen Bildern.
Das Turnier ist im Sommer, nehme ich an.
Das ist im Sommer. Juno, wenn es mir recht ist, genau.
Gut. Wachst Vorfreude.
Ja. Das
einzige wahre Fußballturnier im Sommer.
Eigentlich wollte ich noch bringen, aber jetzt habe ich es nicht recherchiert, aber ich sage es jetzt gleich. Achtung, nächstes Wochenende Bundesliga. Wir warten auf das 5000. Goal, 5000. Elfmeter in der Bundesliga. Das wäre noch ein anderes Thema gewesen. Ich habe jetzt aber nicht zählt. Ich glaube, es fehlen noch etwa 3 oder 4. Das noch so ein bisschen als... Noch eins oben drauf. Wenn Adi nicht da ist, kann man noch eins
sagen. Und wir sagen Benudle in dem Podcast.
Excuse, ich vergesse immer wieder. 5000. Benudle. Wie sagen wir das auf Hochdeutsch?
Penudel.
Die Penudel. Ja, das klingt lustig. Okay, soviel zu dem. Lass uns in die Liga eintauchen. Ab geht's. Und wir starten mit dem Spiel im letzten Grund. FC Zürich gegen den FC Luzern. Nehmen wir es gleich mal vorweg. 4-0 für Zürich, absolut verdienter Sieg. Wir nehmen auch vorweg unsere Tipps, die wir gegeben haben letzte Woche. Ich habe doch immerhin ein 2-1 für Zürich getippt. Fabio, du hast ein 1-1 getippt. Was willst du zu deiner Verteidigung oder zu dem Spiel sagen?
Ja, also ich glaube, deutlicher kann man Erste gegen Letzte nicht beschreiben als der Match. Die einen total verunsichert, kassieren Goal, wo man nicht darf kassieren, stehen neben den Schuhen. Und die anderen, die das einfach ausnutzen, auf ihrer Erfolgswelle am Surfen sind. Und ja, also für mich einfach ein Paradebeispiel für das. Ich hatte das Gefühl gehabt, Luzern kommt noch ein bisschen mehr, aber ja, dann kassierst du in der ersten Minute gerade wieder so einen riesen Scheiss-Goal. Und ja, so darfst du einfach nicht anfangen, wenn du unten innen stehst. Und
ja, aber genau dann fährst du eben so an.
Richtig, ja. Gnadenlos.
Ja, ich meine, eben die FCZ überflügelt im Moment alles. Sie haben einfach auch eine Leichtigkeit im Spiel, wo Basel und IB sowieso nicht im Moment in dem Ausmaß nicht zeigen. Es macht Freude, ihnen zuzuschauen, wenn man nicht gerade gegen sie spielt. Für mich ist wirklich so die krasseste Niederlage dieser Saison seit dem Servette-Debakel gegen IB gewesen. Aber dort war immerhin noch eine rote Karte im Spiel gewesen. Aber ja, es ist wirklich heftig gewesen. Und eben, wenn wir schnell auf die Goalie gehen, 1-0 nach 87 Sekunden, Domcioni mit Horrorpass auf den Burg, wo dort nie ankommt, dafür der Tosin abfährt und ja, kommt dann irgendwie aus kürzester Distanz, kann aufs Goal schießen und schießt nicht einmal gut. Er schießt genau auf den Müller.
Ja,
aber, sieht unglücklich aus. Alles nicht, genau.
Was ich mich einfach gefragt habe, ist in dieser Situation nicht unten. Klar, der Müller hat letzte Saison brilliert, ist unser Goalie gewesen, unser Rückhalt von der Mannschaft hat bis in Cup-Finale, den Cup-Sieg geführt. Und ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, der Vasic ist ja schon in der Saison innen gewesen, hat schon doch eine Aufwärtstendenz gehabt und jetzt hat man ja das einfach wieder gewechselt, weil man sagt, der Müller ist Nummer 1. Kann man im Nachhinein jetzt auch diskutieren, ist das eine richtige Entscheidung gewesen oder nicht? Weil beim 2-0 ist so dann ganz klar Müller sein.
Mhm.
Und ja, auch er wirkt verunsichert. Und ich glaube, das ist so geht durch die ganze Mannschaft durch. Und dann kommt der Trainer mit einer neuen Idee und bringt eine Dreierkette in einer Mannschaft, die eh schon verunsichert ist. Also, ja, das sind Sachen, die ich nicht ganz verstehe.
Ja, und gleich weißt du aber, wenn du jetzt als Interimstrainer kommst und machst einfach so weiter wie vorher, dann wird sich auch jeder fragen, ja, wieso bist denn du jetzt da? Hat er Erfolg gehabt, dann ja, eben, hat er Fahrradkette. Ja, eben, gehen wir auf 2-0 noch schnell ein. Müller will eigentlich auf den Burg zurückspielen und spielt aber stattdessen genau auf den Tosin.
Also und ich glaube, du hast es zweimal erwähnt, sie haben auf den Burg versucht zu spielen. Also ist der Burg einfach nicht rum gewesen?
Ja, einfach nicht an dem Ort, wo er, glaube ich, erwartet worden ist, ja.
Vielleicht ist der Burg zweimal
schon. Vielleicht ist tatsächlich der Burg das Übel vor allem. Das ist richtig, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, jedenfalls hat er irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Pleiter angezogen. Ohne selber wirklich verantwortlich zu sein. Ja, und Tosin hätte aber noch können auf den Freistände Marquesano passen und der trifft halt nach langem mal wieder. Also für seine Verhältnisse nach langem mal wieder, muss man sagen.
Ganz sicher, aber so hätte er schießen, weil das schon so auch wieder ein komischer Ball war. Aber denkt man, also macht man halt dann überall in drei Minuten.
Ja, und beim 3-0 ist, glaube ich, der Burg auch noch irgendwo rumgestanden, aber auch wieder nicht am richtigen Ort.
Ja, also beim 3-0 sind, glaube ich, komplett alle 11 Luzerner am falschen Ort gestanden, weil der Mirlin Kriesau steht ganz allein. Also,
aber es sind alle auf einem Pulk, ja. Und zwar eher beim nächsten Pfosten. Ja, und eben Kriesau kann einfach mal reinlaufen und mal den Kopf reinheben und reinnicken. Und dann ist, ja, also ich meine, ich mache jetzt dem Müller sicher keinen Vorwurf, aber also das ist halt einfach dann das grosse Fragezeichen, wo du sagst, hey, bei Standardaufteilung, eben, weißt, aus dem laufenden Spiel, okay, individuelle Fehler, irgendwo verbockst du mal, machst du einen Fehlpass und so. Wirklich scheiße, auf dem Niveau darf das nicht passieren, vor allem nicht in dieser Kadenz. Aber wenn du dich noch aufstellst bei einer Standardsituation, dann darf das wirklich nicht passieren.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und also, es war ja so quasi ein rotes Band durch das ganze Spiel, finde ich. Also, man ist immer geschwommen, auch bei anderen Standardsituationen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, man ist sattelfest, man hat wirklich einen Plan. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser ausgesehen, weil sie wahrscheinlich auch die FCZ mal gesagt haben, Jungs, Wir bremsen jetzt mal unser Spiel und machen nicht mehr so wahnsinnig. Luzern hat ein paar Aktionen gegen vorne, aber...
Ja, vor allem Ukrainitsch. Also eigentlich ein gefälliges Spiel, aber im, ja, ich habe das Gefühl, auch im Abschluss ist der Glaube nicht wirklich sichtbar gewesen. Eben Ukrainitsch oder auch Schulz nachher noch eine Szene gehabt, wo du einfach dann merkst, okay, so der letzte Drücker, der letzte Abschluss sehen wir nicht. Zürich hat mit dem Borjasevic und Cemaili aber auch grosse Chancen wieder gehabt, wo sie auch praktisch nicht angegriffen werden, wo es eigentlich eigenes Unvermögen ist in dem Moment, dass man sie nicht macht. Ja, und dann kommt es 4-0.
Ich würde mal behaupten, unter dem Celestini hätten wir den Match 4-3 verloren. Weil defensive Mängel, die haben wir ja schon seit Anfang der Saison und ich habe das Gefühl, unter dem Celestini haben wir doch noch ein paar Goal geschossen. Vielleicht hätten wir die dann gemacht, aber ja, schlussendlich spielt es auch keine Rolle mehr.
Wir haben am Samstag über das Gerät gehabt. Wir sind jetzt schon leicht angesäuselt gewesen, darum da an dieser Stelle noch einmal. Du bist immer noch der Meinung, dass der Fabio noch der richtige Trainer wäre?
Ja, als Fabio muss ich das ja behaupten. Mhm. So von Fabio zu Fabio. Nein, also ich finde, der Spielstil, den er hatte, hat zu der Mannschaft gepasst. Die Mannschaft hat nicht können liefern. Die Mannschaft hat individuelle Fehler gemacht und die macht sie ja jetzt auch unter einem Interimstrainer. Darum bin ich ganz überzeugt, ob es am Trainer liegt, wirklich, und ob dann wirklich ein neuer Trainer kommt. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist aus meiner fußballästhetischen Sicht, dass jetzt einer kommt,
Alex Frey. Sagt,
nein, ein Trainer, der kommt und sagt, wir stehen jetzt hinten rein. Klar, Abstiegskampf, okay, aber es ist nicht die Art und Weise von Fußball. Und ich will auch nicht, dass, oder, bei anderen Mannschaften finde ich es genauso doof, wie wenn es die eigene ist. Aber ja, wenn es im Abstiegskampf hilft,
ja, kannst muss du so
ich halt die Kröte schlucken.
Ich kann es so machen wie die Hertha, wo jetzt extra einen einstellt für ein Jahr, wo man weiss, er sichert und mehr nicht. Und nach einem Jahr entlässt und holst dann deinen glamourösen Trainer. Aber das wird man in Luzern nicht so machen. Ja, vielleicht noch ganz schnell. Ich sehe das nicht ganz mit dem Celestini. Ich sehe mehr den Aspekt, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich meine, über einen Trainer, der einen Titel geholt hat, sollte man nicht schlecht reden. In Luzern schon gar nicht. Macht man, glaube ich, auch nicht. Aber letztendlich, ich sehe es eher aus einer Perspektive, dass er einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Was man jetzt im Moment sieht, wo komplett zutiefst verunsichert ist, die brauchen eigentlich keinen Trainer, die brauchen einen Psychologen. Und zwar einen guten. Aber ja, wie auch immer, reden wir über etwas anderes. Das 4-0, Flanke Sissé, über links im Strafraum, FCL-Abwehr bleibt statisch. Wobei der Emini das Offside dann aufhebt und so der Tosin als Einzige, der sich in die Richtung vom Ball bewegt, kann einschiessen. Nachher Gnonto noch mit jensten Chancen, Wirbelwind, der macht extrem Freude in allen Zürcher. Ja, und von dem her hätte der Sieg für den FCZ auch können höher ausfallen.
Absolut. Nächstes Thema.
Also gut. Nein, gleich noch schnell. Also noch, was machen wir jetzt mit dem FCZ? Also sprich, dürfen wir jetzt da die M-Frage, die Meisterfrage, schon in den Raum stellen? Weißt du, Adi ist nicht da. Der Adi würde jetzt wahrscheinlich sagen, wir dürfen das irgendwie vor dem zweiten letzten Spieltag eh nicht, aber da wir ja unter uns sind. Also, kann man
nicht?
Langsam...
Wieso nicht? Das ist die andere Frage. Also, wieso
weil man es von Anfang an Saison nicht so gedacht hat und weil man den FCZ nur aus den letzten 5 Saisons können oder mehr.
Aber wir kennen auch St. Gallen vor 3 Jahren, Leicester vor 20, keine Ahnung, wie viel schießt mich tot Jahr. Ja, immer wieder Mannschaften, die überraschen, wo gut, also es ist nie gespielter Haufen und ich glaube, das macht sie momentan halt aus und sie bringen von der Bank Qualität. Der Trainer hat da, glaube ich, relativ viel Gutes geleistet und also
ist, so ist provokativ, ist der FCZ das neue St. Gallen oder das neue Leicester? Weil St. Gallen hat es nicht geschafft.
Der FCZ ist der neue FCZ, glaube ich.
Und sie definieren die Rolle neu. Ah, das ist schön.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Verein, weil, also was man so hört, werden die Mannschaften hinten dran in der Rückrunde noch aufrüsten. Von dem her, ich bin gespannt. Und ich bin nicht sicher, ob der FCZ noch die Mittel hat, jetzt nochmal aufzurüsten. Aber klar, sie sind momentan auf dieser Welle und hey, reitet die Welle. So lange wie es geht. So lange wie es geht.
Gut, danke für mal. Das wollte ich gleich noch schnell hören. Und dann kommen wir zu IB Servet. IB, nein, sehr schnell unsere Predictions. Ich habe auf ein 2-2 getippt, auf ein 1-1 geworden ist es 1-2. Wir sind beide, haben wir nicht recht gehabt. Aber ja, beide etwa gleich weiter daneben.
Also wenn man Spielverlauf anschaut, finde ich, sind wir schon, also mit dem Unentschieden, schon nicht so wahnsinnig nahe gewesen. Aber von mir aus, also, das war grob fahrlässig, wie IB das Spiel aus der Hand gegeben. Aber man könnte mal vorne anfangen, IB hat klar dominiert und völlig verdient in Führung gegangen. Eben ein Gamalö mit einem Ausserrisspass, wie das allererste Sahne auf der Kanga, wo plötzlich das Goal trifft.
Ja, bin wo einfach direkt abschließt.
Ich habe das Gefühl, dass ein Samé wieder zurück ist, macht dem Kanga bei. Weil nämlich sie der wieder im Training ist, trifft der Kanga plötzlich. Und ich meine, wenn sie dann einen Kanga, einen Samé und einen Sibachi und einen Lia haben, dann hast du irgendeine Qual von der Wahl vorne. Und dann bin ich gespannt, wie ich damit umgeht.
Ja, sie sollten vor allem mal jemanden finden, der ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen glücklicher agiert. Ich meine, sie haben einen mega Power vorne, aber seit etwa 3-4 Spieltagen lassen sie auch viel liegen. Einfach.
Ja, und eben, plötzlich stimmt es wieder in der Zuteilung nicht im Mittelfeld. Plötzlich eben, nach dem 1-0, plötzlich hat es eine riesen Chance gegeben von Stefanovic, wo er allein auf den Goalie läuft, wo er mit ein bisschen Glück auch macht. Macht er nicht, Stefanovic hat den Vorbereiter.
Ja, er mag dort noch heben, genau.
Genau, ja.
Aber sonst eben, ist IB angerannt und hat gedrückt dort.
Ja, und müsste halt einfach das 2-0 und das 3-0 machen. Und ja, was dann halt IB in dieser Saison halt ein bisschen passiert ist, es sind individuelle Sachen, die nicht passieren dürfen. Ich spreche die gelb-rote Karten an von Martins, der jetzt schon zum zweiten Mal eine gelb-rote Karte bekommt in dieser Saison. Es bricht dir einfach das Knick und es bricht das Spiel. Und klar, IB hat nach dieser roten Karte schon noch weiter gespielt als vorher, aber mit der Zeit merkst du es dann. Und
aber lass mich ein bisschen ketzerisch fragen, hat die IB in der letzten Saison so etwas auch schon das Knick gebrochen?
Nein, glaube nicht. Aber ich habe das Gefühl, Gegner hätten wie denn das einfach auch zugelassen, dass IB das nicht passiert wäre. Weil man hat wie so Angst gehabt vor Ehrfurcht und so mit IB. Da. Und IB hat einfach so eine
Aura, oder? So eine selbstsichere
Aura. Alles ist Selbstsicherheit gehabt. Und ja, die haben es jetzt diese Saison nicht. Und
es tut sie haben sie schon gehabt, Anfang der Saison. Eben, zum Beispiel, ich erinnere nochmal an die welsche Woche, wo man dort Lausanne, glaube ich, in 6-1 und Servette nachher auch nochmal im ähnlichen Rahmen weggehauen hat. Also sie sind extrem stark gestartet in der Saison, aber das ist irgendwie wie verflogen.
Ja,
und dazu kommt dann noch die Verletzung von Mbimbi kurz nach der Pause.
Der ist auch recht in Form gewesen, hat immer wieder gute Szenen gehabt, recht viel Power über den Flügel, was IB braucht momentan. Viele Verletzte hat auch Fasnacht, wo nicht spielt. Und dann ist es umso wichtiger, dass die Schnellen über die Flügel kommen, weil das Goal ist wieder über den Flügel passiert, über den Gamalö, oder? Und dann schickt der Kanga. Ja, und echt zweite Halbzeit. Also ich habe von Servette nicht wahnsinnig viel gesehen, aber halt
effektiv. Ja, es ist auch die Szene, die nachher zum Elfmeter geführt hat, ist jetzt auch nicht mega, es ist ein mässig bedrohlicher Angriff gewesen, habe ich mir aufgeschrieben. Also plötzlich landet aber der Ball dann gleich beim Kay und der hat die Chance, um den eingewechselten Kamara sich umzudrehen. Und der sieht aber keinen anderen Weg, als ihn zurückzuheben und trifft ihn dann noch am Bein. Und dann gibt es einen verdienten Elfmeter, wo der Imeri den 67. rechts unten reinpfeffert.
Und der ist einfach momentan on fire. Also, ja. Ich glaube, es ist nicht die erste Sendung, wo wir über ihn reden. Und es zieht sich und zieht sich weiter. Das Nazi-Aufgebot hat ihm verleitet Flügel, muss man schön sagen.
Er hat, bis dort habe ich jetzt in dem Spiel das Gefühl gehabt, ab und zu mal so ein bisschen Mühe gehabt im Aufbauspiel, aber dann, spätestens ab dem Zeitpunkt, ist er absolut abgedreht. Dann ist ein Sack stark gewesen.
Ja, dann kommt der Freistoß. Wo ich jetzt muss sagen, von der Position her, müsste das der Goalie muss seine Ecke zumachen. Der dürfte niemals rein. Da musst du Mauer einfach besser stellen.
Und er hebt fast nicht ab. Also er bleibt einfach unten. Es ist so, wie hat der GC-Goalie geheissen, der damals gegen Luzern 3-3 nach einer 3-0-Führung reingelassen hat?
Fabio Goldorti.
Fabio Goldorti, genau. Wo gesagt hat, ja, es ist einfach nicht vom Boden weggekommen. Es ist irgendwie an dem Ort, dort in der Allmend, ist gerade so die Erdaussichtskraft ein bisschen gross gewesen. Und das ist, glaube ich, an dem Wochenende in Bern auch so gewesen, dem Goal.
Ja gut, dann ist es natürlich entschuldigt. Dann ist es okay.
Ja, ja. Fazit, doch noch einiges an Arbeit für den Wagner. Und ich frage mich manchmal, ob er mit vielleicht ein bisschen weniger Arbeit gerechnet hat, als er bei IB unterschrieben hat.
Ja, ist zu denken, ja. Nach dem, was man schon gehört hat oder vorher gesehen hat bei den anderen Trainern von IB, ja. Aber eben, ich meine, jetzt muss man auf der anderen Seite auch sagen, Servette hat einen riesen Bass gehabt, 7-mal oder 6-mal hintereinander verloren und spielt jetzt wieder seit ein paar Wochen wieder guten Fußball. Also jetzt klar, jetzt gegen das IB hat es nicht so nach gutem Fußball ausgesehen, aber sie sind effektiv. Und das sind sie vorher ja nicht gewesen. Vorher so umgekehrt gewesen.
Genau, richtig. Also von dem her gönnen mag man es ja auch. Und wir kommen zu den nächsten Verfolger von Zürich, also beziehungsweise nein, Konkurrenten von Zürich, dort oben, so muss man sagen. Und das ist Basel, die haben gegen Lausanne gespielt.
Basel hat gespielt.
Ja, wir sind auch von einem klaren Sieg ausgegangen. Du hast 3-0 tippt, ich habe 3-0 tippt, geworden ist es 1-1. Aber ja, also wenn du die Statistiken nur schon anschaust, ist Basel so etwas von überlegen.
Hey, und dann die Chancen, die sie haben. Also Gabral, wo auch wieder eine wunderschöne Flanke vom Chegrova einfach diesmal nicht mit dem Inner ist, sondern nicht mit dem Ausser ist, sondern mit dem Inner ist. Und nachher der Millar. Also ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, das hat es ein paar Mal gegeben an dem Spieltag, dass die Spieler ein Goal, das einfach schon fast muss machen, nicht gemacht haben. Können wir nachher sicher mit den nachherigen Partien auch nochmal drauf sprechen. Aber hey, also. Ja, da musst du einfach. Da kommt noch der Benudle dazu vom Cabral.
Ja, also ich habe vorher schon ein Foul an Petretta im Strafraum, ja, wo der VAR nicht eingreifen darf. Und Jacoté sieht es nicht. Und eigentlich müsste es dort ja schon einen Elfmeter geben für Basel. Und nachher aber eben, ja, genau. Cabral, erzähl du da.
Ja, also, den muss er einfach machen, oder? Das hat ein bisschen Pech. Ich glaube, er ist ein bisschen zu fest in der Rücklage geraten. Sonst wäre er natürlich drin gewesen. Und jetzt trifft er nur die Latte.
Hält noch die Latte auf, ja, genau.
Was man auch muss sagen ist, der Goalie von Lausanne, habe ich das Gefühl, hat eine sehr gute Partie gemacht. Der muss auch mal das Lob machen. Dio, allgemein. Dio. Hat das recht gut. Und aber, also, wenn so ein Viech im Goal steht, hast du das sehr wahrscheinlich.
Aber das sind auch die Spiele, die du kannst auszeichnen als Goalie, oder?
Richtig, richtig. Aber ich glaube, wenn du so einem gegenüberstehst in einem Penalty-Duell, ist es schon nicht ganz einfach.
Ja, das ist schon so. Ja, nachher gibt es noch eine schöne hohe Rudelbildung. So, maximal sinnlos, aber irgendwie hast du als Fan immer wieder Freude. Oder auch ich, wo früher so ein bisschen vom Eishockey komme. Herrlich gewesen. Aber ja, im Eishockey geht es ja doch noch ein bisschen mehr.
Und ich meine, da bist 90 Minuten am Match am Schauen und denkst so, es ist 0-0. Und ich meine, du hättest können nach 90 Minuten ins Stadion rein und hättest die ganze Action eigentlich ja noch erst am Schluss noch richtig gesehen. Dafür ja, richtig das heftig, also.
Ja, also ich meine, es hat ja daneben mit dem 0-1 angefangen, beziehungsweise mit dem bösen Foul im Strafraum von Fernandes am Mahu.
Also und ich weiss nicht, was er noch geritten hat, um so einsteigen.
Das weiß ich, glaube ich, selber nicht.
Nein, ich glaube auch nicht. Und
Kukuruzovic macht nicht gut. Ja. Und dann hast du ja den Spersteten, also ja, ich meine, der geht aus Basel natürlich den Laden, aber du spielst die an die Wand rein, verschießt noch einen Elfmeter und dann bist du in so einem Spiel 0-1 hinten. Ja, und dann macht ihr dann eben, kommt das 1-1 höher Ball in Strafraum auf den Stocker in der 95. Minute, der leitet auf den Kasami ab und der trifft dann noch in der 95. Und jetzt gleich wieder die Frage, ist jetzt das ein gewonnener Punkt? Freust dich, weil es an der Dramatik nicht zu überbieten ist oder schiesse sie einfach nur an, weil es Lausanne ist und du Basel und weil du das Spiel eigentlich müsstest 5-0 gewinnen?
Ich habe das Gefühl, nach dem Spiel, es hat zwei Verlierer gegeben, ganz klar, weil Lausanne im Höchst war nach dem 1-0 und Basel nur einen Punkt geholt hat. Also es haben beide verloren, ganz klar. Und noch interessant beim Goal, der Kasami rutscht ja noch weg. Also ich glaube, der hätte er gar nicht so getroffen, wenn er auf dem richtig gestanden wäre. Ich weiß nicht, ob der dann rein wäre, aber auf jeden Fall rutscht er auf und gibt durch den Schuss noch so eine richtige komische Wende. Also ja, ein bisschen Glück
ist da. Geil für den Kasami.
Richtig, ja. Aber also für den FCB zu wenig, definitiv. Aber
ja, es sind ja schon die vierte, das habe ich nicht gewusst, im SRF haben sie das noch gesagt, das vierte Unentschieden zwischen den beiden jetzt in Folge.
Ja, die können auch nicht
anders. Das ist doch überraschend. Ja, wir können es auch wissen und nicht 3-0 tippen.
Ja, man müsste sich halt mal mit dem Schweizer Fußball auseinandersetzen, wenn man einen Podcast macht über Schweizer Fußball. Aber das sollen andere machen.
Das können andere, genau, richtig. Genau. Wir gehen schnell zu St. Gallen GC. auch dort haben wir sehr gut tippt. Ich habe ein 3-0 für St. Gallen tippt, du doch immerhin ein 2-2. Es ist ein 0-4 geworden, sprich ein 4-0 für GC. Hätten wir, glaube ich, beide wirklich nie im Leben erwartet.
Ja, da auch wieder. Wenn man das Hinspiel gesehen hat, hat man etwas daraus ableiten können, dass der Kali Sen sehr, sehr gern gegen St. Gallen trifft. Hier spielt, glaube ich, schon 2 oder 3 Goal geschossen. Also, dem liegen einfach die St. Galler. Und er hat es wieder gezeigt. GC spielt natürlich ein Spielsystem, wo er mit seiner Geschwindigkeit extrem gut reinpasst. Und St. Gallen liegt die GC, glaube ich, auch vom Spielstil her. Weil sie drücken, und das kann GC extrem schnell pressen. Und
das haben wir sehr gut gesehen bei der ersten Chance, genau. Also genau. Turbulente Start. Jua bleibt irgendwie am Moreiro hängen, aber das ist eigentlich schon eine riesige Chance. Und dann denkst du, okay, ja, das ist St. Gallen, die kommen jetzt und grosse Chance, und das kann dann auch mal einer reingehen. Und dann geht es aber gerade in die andere Richtung, und dann eben der angesprochene Sene, wo vom heranfliegenden Ziggy gestoppt wird. Also er rettet dort mit dem Kopf. Und der ist gewiss, okay, ja, da kommt ein gutes Spiel auf uns zu.
Richtig, ja. Ja, aber es ist voraussehbar. Also ich glaube, wenn das nächste Mal GC gegen St. Gallen spielt, dann schalte ich den Fernseher an, weil das verspricht immer wieder Spannung und vor allem viel, viel Goal.
Ja, voll. Und auch viel Chancen. Also ich meine, ja, voll. Also es hat ja dann irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, so der Leo, der es schafft, aus 2 Metern vor einem leeren Goal drüber zu schießen, allein für das müsste ich ja eigentlich schon einen Punkt vergeben.
Gut, aber ich meine eben, es ist bei weitem nicht der einzige an dem Spieltag, wo so fahrlässig mit den Chancen umgegangen ist.
Von ja. Dem her.
Ja. Aber trotzdem, sie haben ja dann gleich noch 4 Buden gemacht.
Und ja, also vielleicht müssen wir doch noch schnell den Stillhard erwähnen, bevor wir zu den 4 Buden
nein, kommen. Klar.
Übertriebenst hart in der Mittellinie rein, mit offenen Sohlen und mit Anlauf in Herkin rein. Und rot, das ist nur gelb gegeben. Und
ich habe es wirklich auch im Spiel, habe ich das Gefühl, ich habe es nicht so hergesehen. Erst bei der Wiederholung, und wenn du das Knie siehst vom GC-Spieler, finde ich so, okay, ja gut, doch, mal kann man die rote geben. Am Anfang habe ich das Gefühl, ja, gelb, aber...
Ja, du wartest auch an dem Ort nicht, also in dem Spielverlauf und so.
Und es ist, glaube ich, die 5. oder der 6. Platzverweis für St. Gallen.
Mhm. Ja, das ist halt aber wieder, also weißt du, auf der einen Seite kann die super die super Motivation, jetzt haben wir es, und der Kampfgeist und so weiter sehr positiv sich auswirken oder eben auch ab und zu mal drüber hauen. Und das ist in dem Fall, das ist jetzt der Fall gewesen. Und nachher hat man das GC natürlich massiv einfacher gemacht.
Du, da wir ja in dieser Sendung für die ketzerischen Fragen sind, was meinst du, wenn St. Gallen jetzt die Platzverweis nicht gehabt hätte, würde es weiter oben stehen?
Ja, also in dem Spiel hat es nachher schon eine Wende gegeben. Also von dem her, ich habe jetzt nicht alle anderen Platzverweise im Kopf. Aber
also mal gegen Servette haben sie nach 10 Minuten, 15 Minuten den Platzverweis gehabt, dann 6 Minuten verloren.
Ja, dann mit Sicherheit. Also dann kannst du sicher ein paar Punkte oben drauf packen.
Gut, dann weiss man, wo man muss daran arbeiten in St. Gallen.
Ja.
Ja. Platzverweis abstellen und dann...
Aber eben, aber das ist das, was ich meine. Auf der anderen Seite ist die Aggressivität ja eben auch wieder eine Stärke von ihnen. Und das, also gerade in der Anfangsphase. Aber ja, es ist so ein bisschen ein Muster in St. Gallen. St. Gallen macht St. Gallen Sachen, haben wir auch schon gesagt.
Ja, und der Sen macht Sen Sachen gegen St. Gallen.
Mhm.
Das ist auch ein Muster.
Pass vom Arrigoni. Und der Sen steht komplett frei in der Mitte.
Sie hätten einfach auch nicht hinten nachmachen.
Ja, voll. Und St. Gallen hat ja noch weitere Chancen gehabt nachher. Also sie haben dort noch nicht irgendwie zurückgesteckt und dann kommt es 0-2 und das ist eine Kopie vom ersten Goal.
Nein, einfach wirklich viel schöner.
Ja, aber es ist wieder die gleiche Position, das mal einfach der Bolla, wo dort steht und wieder auf den Sen rein und der Sen nimmt ihn natürlich jetzt viel, viel geiler mit einem Fallrückzieher, das ist klar, aber es, von der Position vom Angriff ist es eigentlich
1-2. Aber also, dass er den so trifft.
Ja, das ist herrlich. Das ist geil.
Also, da merkst du einfach das Selbstvertrauen, das du hast, wenn du schon ein Goal geschossen hast und dann versuchst du das halt auch. Und klar, wenn jetzt ein St. Galler nur schon ein bisschen näher am Sehen steht, dann wird das ein Foul abpfiffen, weil es zu hoch das Bein ist oder was auch immer. Aber es steht ja weit und breit auch kennen, wo man irgendwie könnte dran...
Nein, auch das, ist identisch zum ersten Goal.
Ja,
da ist man in Pause. Nach der Pause hat man gewusst, St. Galler muss, GC will. Und das, ich habe vorhin gesagt, von der Spielfreude vom FCZ, das ist bei GC auch so. Also irgendetwas ist in dem schletzigen Runde im Moment positiv, was über die ganzen Jahre nicht positiv war. Wie auch immer, es kommt zu Konter. Leniani, wo Pass in die Mitte zum mitspringenden Sene geht. oder Sen, spricht man ja richtig aus. Und der darf ein drittes Mal ohne Deckung draufhauen und trifft auch ein drittes Mal.
Kann man machen, kann man machen.
Schliessen wir es noch schnell ab. 0-4 Legnani leitet den Konter ein. Demaschei, oder Demaschei, wenn er glaube ich richtig heisst, leitet nach rechts ab auf den Kawabe. Und der ja, kann den Ziggy auch noch einmal bezwingen. Wir gehen mit 0-4, wir gehen mit 0-4 heim. Wir hätten, also ich hätte es nicht erwartet, also, bitte für St. Gallen, die zweite Niederlage jetzt in Folge.
Was man noch muss oder darf, oder wie auch immer, muss erwähnen bei diesem Spiel, finde ich, ist, dass mir ist das aufgefallen beim Schauen, das Goal vom Sen, das Weltklasse-Goal zum Zucker, also zum Zungenschnalzen und so weiter, und es hat kaum jemand gesehen im Stadion, weil es genau in dieser Phase war, wo nämlich die GC-Fans draussen gestanden sind und St. Gallen-Fans auf der anderen Seite draussen gestanden sind und boykottiert haben, weil sie da gegen das, die Idee im Stadion, die
personalisierte Tickets,
genau,
ja.
demonstriert haben. Also es hat quasi niemand gesehen, das wunderschöne Goal. Also,
okay. Ja, und das alles, weil sie alle unseren Podcast letzte Woche gehört haben und darum gehört haben, was das für ein Kack ist. Also das heisst, wir sind wie ein bisschen mitschuldig, Fabio.
Ja, ankerum hört man jetzt, oder liest man jetzt halt auch wieder, dass ein paar GC-Fans recht kontraproduktiv wieder am Werk gewesen sind, indem sie Sachen randaliert haben, Böller abgelassen haben. Und es spielt halt einfach wieder diesen Karte. Das haben wir letztes Mal schon diskutiert. Die einen machen die anderen Freude und umgekehrt. Und ja.
Jawohl.
Was will man machen?
Was wird man machen? Außer Lugano gegen Sion schauen.
Richtig.
Und jetzt kommt mein Moment. Jetzt kommt mein grosser Moment. Dein Tipp 1-1 und mein Tipp wie beim Rubeln, beim wie heisst das, Weihnachtslos da, Millionenlos da.
Was du sonst noch alles rubbelst.
Ja, ich habe es gemerkt, als ich das Wort gesagt habe. 2-0. 2-0 habe ich getippt, 2-0 ist es geworden.
Das heisst, bravo, Oli, bravo.
Das nächste Bier geht auf mich. Jawohl, dort vielleicht zuerst Baumann wieder zurück im Goal. Hat mich sehr gefreut. Habe ich ja als Spieler von der letzten Saison getippt gehabt, oder gewählt gehabt für mich persönlich. Und ja, es ist jetzt natürlich wie erwartet nicht das Bombenspiel gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht, aber es hat gerade mal eine riesige Chance gegeben nach 15 Minuten. Ziegler, Klammer auf, wie kann man in diesem Alter nochmal so richtig durchstarten? Der Ziegler zeigt es uns. Klammer zu, mit der Ecke auf Custodio. Und der wird auf dem Fickenscher abgelenkt bis zum Maric. Und der schießt der schon fast unglaublicherweise übers Goal. Das haben wir vorher schon gehabt, im St. Gallen-Spiel. Aber das war schon mal so ein bisschen der Wachrüttler gewesen dort.
Also ich glaube, mich, es hat eigentlich niemand wachgerüttelt, das in dem Moment. Ich habe es total verschlafen, die erste Halbzeit gefunden. Wo
sie ja, eben, das ist der Moment gewesen. Ah ja, gut.
Aber es hat überhaupt niemand wachgerüttelt.
Ja, also gut.
Von mir aus gesehen, recht ein bescheidenes Niveau gewesen vom Spiel, wie man es halt von Lugano kennt. Aber wie der SRF-Moderator schön gesagt hat, Lugano hat sich wie eine Auswärtsmannschaft verhalten und das daheim. Und Sion hat mehr Ballbesitz gehabt, aber nichts damit gemacht. Und also, da und
du kannst ja sagen, es ist ein
neutraler Zuschauer, also, das ist ja, so etwas zuschauen.
Ja.
Also die erste Halbzeit, von mir aus gesehen.
Aber sind dann natürlich auch die beiden Goal in der ersten Halbzeit passiert für Lugano. Also, das heisst, von dem her, man hat es aus Lugano-Sicht eben schon clever gemacht.
Ja, man lässt den Gegner noch einschläfern und dann haut man voll einen rein, wenn sie schon
ja, man so lässt einen träumen hoch, sind.
Oder? Ja, eben. Und versucht dann Träume zu machen. Und das machen sie gut. Für das haben sie Votani, für das haben sie Sabatini und...
Und Custodio wird auch immer stärker.
Richtig.
Die letzten drei Spiele habe ich gefunden, okay, der dreht auf. Mit einem vorher angesprochenen tödlichen Pass auf den Votani, der genau
richtig Laufrichtung, das ist so geil. Also, er schaut dann und die ganze Mannschaft, die ganze Verteidigungsreihe geht in die andere und dann zack, in die Schnittstelle und
Botani steht perfekt und trifft 1-0.
Es ist
ja
einfach.
Ja.
Aber ich weiß nicht. Doch ein paar geile Fußballer in unserer Liga. Das muss man schon auch so sehen, glaube ich.
Ja. Das Studio ist im Moment einer davon. Ja. Ja, und dann ist es relativ schnell. Ist schon ein 2-0 schon passiert. Sabatini auf Botani und der lupft dann auf die andere Seite vom Strafraum über und dort dürfte Facchinetti reinköpfeln. Auch der sieht in meinen Augen der Goalie nicht allzu glücklich aus. Fickenscher, aber naja.
Ja. 2-0 Pause. Das ist schwer.
gegen Lugano.
Dann haben wir, glaube ich, jeden auf dieser Welt können wetten, wie das aussieht in der zweiten Halbzeit. Und genau so ist es dann rausgekommen. Es hat zwar so die ein oder die andere Chance gegeben auf beiden Seiten, aber...
Ja, es hat schon noch, also... Eben, also es, ja, wie soll ich sagen, ich hätte es jetzt auch nicht... Ich will jetzt auch nicht irgendwie top-rated das Spiel, aber die zweite Halbzeit hat schon noch das ein oder andere an Chancen gegeben.
Ja, erzähl mal, ich habe nichts aufgeschrieben.
Mal, ich habe noch eine, wo der Baumann sich sehr wie ein Handball-Goalie nochmal irgendwo mit dem Fuß retten kann auf der Linie. Und Sion hat klar mehr Druck gemacht. Amura, wo nach einem Konter an Pfosten schießt. Mehr kann ich nicht erzählen. Aber es ist einfach nicht so schlecht gewesen.
Das Lieblendste und das Spannendste von diesem Match, habe ich gefunden, war das Interview nach dem Spiel mit dem neuen Sportchef, oder wie auch immer, mit dem Heiz, der ja von Basel kommt. Mhm. Oder, wo er sagt, ja, wir werden aufrüsten, wir holen noch 3 bis 6 neue Spieler in der Winterpause. Und yep, das habe ich einfach müssen sagen, das ist so eine, ja, ich glaube, es ist ein Stich ins Herz von gewissen Mannschaften in der Schweiz, weil wenn man es so ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, Lausanne hat Geld, wird investieren, Lugano hat Geld, wird investieren, die anderen Mannschaften sind schon am investieren oder müssen noch investieren. Und also ganz ehrlich, für St. Gallen und für Luzern, es wird eine extrem schwere Saison.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, man hat halt die Saison wie auch nicht das Vaduz oder etwas, was hinten ist, wo man halt einfach weiß, dass man ein bisschen auf Abstand kann halten, sondern man ist halt selber immer gerade auf die Kante und ja, mal schauen.
Und eben die Mannschaften, wo man so ein das Gefühl hat, okay, ich meine, Sio hat jetzt mit dem Giovanni Sio wieder einen neuen Spieler geholt, der eigentlich doch internationales Format hat. GC wird sehr wahrscheinlich auch nochmal können, das Portemonnaie aufmachen, wenn es dann müsste sein, aber die spielen momentan so gut Fußball. Ja, und wer ist denn noch, oder?
Genau, eben der fehlt, der dann noch hinten wäre. Ja, wenn wir gleich mal vorwärts schauen, auf die nächste Runde. Das ist die zweitletzte vor der Weihnachtsferie, wenn es mir recht ist. Ja, müsste so sein. Und da fangen wir an am 11., das ist der Freitag, am 6. mit Lausanne gegen Zürich.
Lausanne gegen Zürich?
Mhm. Wir haben Lausanne schon mal schwer unterschätzt gehabt, also jetzt in dieser Runde. Wobei eben, es war ja nicht so gewesen, dass Lausanne mega gut gespielt hätte, aber
2-1 für den FCZ.
Okay, schiebe ich gerade ein. Also 1-2. Jetzt muss ich auch noch etwas sagen. Ich tippe da auf ein 0-2. Ja, 0-2 FCZ. Gut, dann haben wir St. Gallen Lugano.
Es wird ich meinte, da die Statistiken im Kopf zu haben, dass St. Gallen immer gegen Lugano Mühe hat und meistens auch verliert. Drum 1-0 für Lugano.
1-0, also 0-1 im Spiel. Das wäre dann die dritte Niederlage für St. Gallen. Aber nein, ich sehe es 1-1. Dann haben wir. Oh, jetzt muss ich da. Ist mir da gerade mein Ding abgestürzt. Mal, da haben wir es. IB spielt gegen Sion. Das Lötschberg-Derby.
kann man so sagen. Ja. IB unter der Woche einen guten Match gemacht gegen Lugano. Am Wochenende jetzt gegen Servette. Knorz wird gegen Sion wieder. Ist ja Champions League dazwischen, glaube ich.
Mm-hmm.
Ist wieder sehr, sehr schwer zum Einschätzen. 3-0 für IB.
3-0. Also ich sehe IB auch stärker. Ich gebe aber nur das 2-0. Dann haben wir Servette gegen Basel. Oh, das wäre ein schönes Spiel.
Ja, da ziehe ich den Joker.
Den gibt es nicht. Den gibt es nur, wenn man in der vorherigen Runde mindestens 2 Sachen richtig tippt hat.
Oder eben alles falsch gehabt hat, ich glaube.
Nein, den gibt es für Joker.
Hey, 1-1.
In Genf, 1-1.
Ja.
Nochmal ein 1-1 für Basel.
Ja.
Ich sage es 1-2. Also Basel gewinnt mit 2-1. Das da richtig eintragen, dass wir das da auch das nächste Mal noch haben, buchhalterisch. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und das ist GC gegen Luzern. In Zürich.
ähnliche Voraussetzungen wie vor dem letzten Match. Wenn es der FC Luzern schafft, die frühen Gegengoal zu stoppen, dann liegt es unentschieden drin. Wenn sie das nicht schaffen, dann kassieren es auch gegen GC 3-4 Kisten. Von dem her gesehen, ich bin noch nicht davon überzeugt, von dem, dass sie das schaffen. Es sind zu viele individuelle Böcke drin. Und ich glaube nicht, dass das in einer Woche ausschaut. Darum 3-1 für GC.
3-2-1 für GC. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen noch ein Goal zutraue. Also, es ist sehr bitter, aber ich glaube, Luzern ist jetzt wirklich in der Talsohle angekommen. Und die Frage ist, ob sie jetzt vor der Winterpause rauskommen oder ob das jetzt wie einfach nur abgehandelt wird und dann die Spieler irgendwo in den Köpfen so, okay, jetzt müssen wir einfach irgendwo die Weihnachtspause und nachher starten mit einem neuen Trainer und dann kommt alles wieder gut. Aber ich habe jetzt in dem Spiel gegen die FCZ wirklich das Gefühl gehabt, man hat das irgendwie wie so ein bisschen abgehakt und kommt jetzt, ja, darum, das sind halt leider ein bisschen Voraussetzungen für ein Desaster, wenn man gegen eine spielstarke Mannschaft spielt und das ist GC im Moment. Ja, ich gebe sogar ein 3-0 ein. Lass mich aber sehr gerne positiv überraschen.
Ja.
Gut, dann hätten wir die Liga wieder abgehandelt. Und du hast uns ein schönes Thema mitgebracht. Auf das freuen wir uns, aber zuerst noch Jingle ab.
Ja, das Thema von heute hat auch mit der Super League zu tun, weil es in der Super League auch vorkommt. Und zwar habe ich mich die Frage gestellt, schon lange mal, es wird immer wieder so ein bisschen diskutiert und gerade in der heutigen Fußballzeit vom Amt vom Captain auf dem Fußballfeld. Braucht es den noch? Ist das eine wichtige, ist das etwas Wichtiges? Oder eben, wie man dann halt auch gehört, bei gewissen Spielern, es kann sich beflügeln, bei gewissen ist es eine riesen Last. Anscheinend ist dann das Captain Bänder 35 Kilo schwer. Bei gewissen macht es das Spiel viel einfacher und
haben wir so ein bisschen das sind die mit der riesen Oberarm, die genau. 35 schwer das ist ein bisschen pumpen da.
Genau, wenn man so ein bisschen an die frühere Zeiten erinnert, wer da Captain auf dem, mit einem Captain-Binde rumgelaufen ist, da kommen wir so Spieler wie eine Maradona, wie eine Beckenbauer, wie eine Effenberg in Sinn und da haben wir so das Gefühl, mal, das sind doch einfach die Typen, die eine Mannschaft führen. Und ich bin mal durchgegangen in der Schweizer Liga, wer das überall Captain ist.
Ah,
und jetzt
hast
eine Frage an dich, Ali. Wie viele Captain kennst du von der Super
League? Nein, ich kann das im Fall noch anschauen. Ich wirklich verschone mich wirklich.
Also ich glaube, es gibt die, wo man es weiss, wo man einfach, man muss glaub, die Mannschaft nicht einmal anschauen und man weiss, wer der Captain ist. Für mich ist ein ganz klares Beispiel für das ist St. Gallen mit dem Görtler. Ja. Der bringt das auch alles mit.
Der ist auch der personifizierte Captain und da hast du jetzt auch in dem Spiel jetzt wieder gesehen, wie er in den Pausen bzw. in den Unterbrüchen schnell über den ist zum Zeitler und angefangen hat, mit dem irgendwo besprechen, was muss passieren.
Genau, und ein bisschen das Gleiche gilt für mich bei Servet mit dem Sotie, Innenverteidiger, relativ solider Spieler. Oder bei Lugano haben wir einen Sabatini, der die Position hat. Und da hat es schon noch andere Spieler, wo ich dann so ein bisschen überlege, ja, hey, also wieso ist jetzt das der Captain? Bei gewissen Mannschaften variiert es auch, weil der eine verletzt ist oder der andere nicht. Und mein Beispiel, wo wir jetzt halt wieder mit führen, ist der FC Luzern. Wer ist auf die Idee gekommen, Sorgic Captain-Binde zu geben?
Ja.
Die Celestini, ich weiss.
Die ist nicht 30 Kilo schwer gewesen, die ist etwa 90 Kilo schwer gewesen. Die hat ihn komplett gehemmt. Und ja, das ist jetzt genau so ein gutes Beispiel für jemanden, wo ja, aber weißt du, wie soll ich sagen? Ich meine, jetzt, wenn man gerade beim Sorgic jetzt ohne dort zu lange verhangen, aber wenn du Interviews gehört hast mit ihm, nachdem er Captain geworden ist, zu dem angesprochen, dann hast du schon gemerkt, hey, das schießt er nur an. Also,
ja, ja.
Also er würde es ja gerne gut machen, aber er weiß selber, ich kann es nicht. Und ich glaube, wir müssen wie mal darüber reden, was man eigentlich muss können als Captain.
Genau, das war für mich die Überleitung jetzt, um ein bisschen auf das einzugehen. Also was muss denn eigentlich ein Captain in der heutigen Zeit alles können? Und es gibt da Webseiten voll mit Ansprüchen, wo man eigentlich...
Das habe ich recherchiert.
Wo man müsste als Captain. Und ja, also wenn man das alles liest, hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, so einen Spieler gibt es gar nicht mehr auf einem Fußballfeld. Also ich habe Stichwörter wie, er muss können... Ein Vorbild sein für die Jugend, er ist das Sprechrohr von der Mannschaft auf dem Platz, er sollte der verlängerte Arm sein vom Trainer. Also, es ist eigentlich das Ding der Unmöglichkeit, dass man das
aber das finde ich spannend. Du hast jetzt gerade zwei Sachen gesagt, wo ich denke, ein Spieler ist entweder das eine oder andere. Also es gibt, jetzt gehen wir ganz weit zurück, für mich ein Fritz Walter zum Beispiel, Paradebeispiel für den verlängerten Arm vom Trainer, wo halt wirklich einfach, der Herberger hat gewusst, okay, ein Fritz Walter auf dem Platz, der setzt das um, wo ich will, und dann muss ich auch nicht so laut lärmen, weil der ist genau, weiss genau, was ich will, und der braucht 2-3 Zeichen und dann macht er das. Das ist wie einfach der Spielertrainer mehr oder weniger schon fast gewesen. Und, also ohne jetzt im Herberger, da will er zu nüchtern treten, gar nicht. Und dann gibt es Spieler, wo im Team innen stark sind. Oder wo auf dem Platz innen stark sind, wo ein Team zusammenhält, wo es, auch wenn es irgendwo eine Auseinandersetzung gibt, dann sind sie zuvorderst, die mit dem Schiedsrichter diskutieren, wo aber so ein Standing auch in der Mannschaft innen haben, dass sie eben, dass dann auch mehr können als andere. Und das müsstest du dann aber eben auch berücksichtigen, wenn du jemanden nimmst. Also ich glaube, Standing innerhalb von der Mannschaft ist fast das Wichtigste, wenn du den Captain bestimmst.
Richtig. Und ich meine, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man den Captain bestimmt. Und genau das, was du jetzt angesprochen hast, mit dem Standing innerhalb von der Mannschaft, also auf deren Aussage aufbaut, dürfte eigentlich ein Spieler, der frisch zu einer Mannschaft kommt oder wechselt zu der Mannschaft, gar nicht Captain werden im ersten Jahr. Weil der kann das Standing ja gar nicht haben innerhalb von der Mannschaft. Außer er wäre auch schnell integriert und würde es gerade meistern. Also das ist auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Macht das Sinn, wenn man einen Neuzugang Captain bindet, zu geben?
Es ist die Frage, ob du Standing und Ansehen vielleicht irgendwo verwechselst. Also weißt, Standing bedeutet ja auch irgendwo respektvolles Ansehen, aber nicht einfach nur, okay, das ist jetzt der mit dem grössten Namen und wir haben jetzt irgendwo den riesen Star geholt von der Mannschaft XY und das ist jetzt der Star von der Mannschaft, also soll er jetzt auch Captain sein. Ich glaube, das wird manchmal ein bisschen verwechselt und das ist eben nicht das Richtige, sondern du musst irgendwo auch auf einer sozialen Ebene irgendwo ein Team können anführen und nicht nur einfach der beste Kicker sein, um Captain sein.
Ja, das sehe ich genau ähnlich. Ja. Und eben, das Ding ist, es gibt zwei, also mehrere verschiedene Arten, wie man den Captain wählt. Es gibt ja Möglichkeit an, dass der Trainer sagt, hey, das ist mein Mann, das ist mein verlängerter Arm. Oder auch üblich, dass man den innerhalb von der Mannschaft in einem Mannschaftsrat wählen. Und da habe ich mir überlegt, das ist ja spannend, wenn man innerhalb von der Mannschaft kann sagen, ich bin für den oder ich bin für den anderen. Was hat denn der Trainer noch für eine Rolle? Weißt, wie kann er denn der Captain, wenn er sagt, ja, wir finden jetzt den der Beste. Und der Trainer würde das jetzt irgendwie anders sehen. Ja, Diskussionen, die dann entstehen.
Ja, es müsste ja der wie auch jemand sein, wo ich also wenn ich jetzt in dem Spielerrat drin bin oder Mannschaftsrat, dann müsste ich ja wie auch jemanden nehmen, wo ich weiss, okay, der kann mit dem Trainer auch gut kommunizieren. Das funktioniert auch irgendwie zusammen. Und wenn ich dann jemanden nehme, so quasi als Gegengewicht gegen den Trainer, dann stimmt es wahrscheinlich schon mal recht nicht mehr irgendwo in dieser Mannschaft mit dem Trainer zusammen.
Ja, richtig, ja. Aber das Geschäft ist so schnelllebig und man sieht das mit diesen Trainerentlassungen. Also, lustig ist ja, dass bei einer Trainerentlassung plötzlich auch wieder ein neuer Spieler dann Captain wird. Also man nimmt dem schon noch, es hat glaube schon eine gewisse Attraktivität, dass man einen Captain hat, wo man tut dann den auch bestimmen. Sio ist ein gutes Beispiel. Der neue Trainer hat gesagt, bei mir kommt wieder der Fickenscher ins Goal und der ist auch noch gerade Captain. Vorher unter dem alten Trainer ist er nicht einmal der Stammgoalie gewesen.
Was ein Uhrenzeichen ist.
Ja, voilà.
Also weiss ich jetzt auch nicht, ob das... Ja, also klar, du stellst natürlich dann dein Standing als Trainer relativ hoch ein. Du sagst, hey, schau, was vorher war, ist mir scheißegal und ich bestimme jetzt nicht nur, wer das wieder Goalie ist, sondern auch gerade noch, wer Captain ist und spurengefälligst. Also für mich klingt das ein bisschen so.
Ja. Aber die Art und Weise, wie der Captain auftritt und so finde ich auch noch speziell, wenn man jetzt die Captain anschaut von der Super League, sie sind auch auf mehreren Positionen daheim. Früher hatte ich immer das Gefühl, der Libero oder der Mittelfeldregisseur ist ein Captain, ist eine gute Position für das. Mittlerweile haben wir linken Flügel, rechten Verteidiger, Goalie, man hat alles. Man findet ja die Captains auf allen Positionen.
Ja, also ich bin lange der Meinung, okay, Goalie eignet sich wirklich nicht, weil du musst im Spiel ja auch können zum Schiri rennen und mit dem verhandeln und Zeug und Sachen. Das kannst du wie nicht, wenn du dort hinten stehst. Aber, so jetzt komme ich halt wieder mit meinem deutschen Beispiel, ein Manuel Neuer ist für mich ein Parade-Captain. Weil er irgendwie auf eine Art, er schwebt so ein bisschen über allem, hat aber keine Arroganz nichts und so weiter, ist irgendwo wirkt, überlegt, wirkt, du weißt aber, wenn er etwas sagt, dann hat er auch eine Wirkung in der Kabine und aufs Team und auf alle Spieler dort, und zwar auch irgendwie auf gestandene FC Bayern-Profis und so. Also von dem her, ja, das ist ja vielleicht Persönlichkeit gleich unter dem Strich noch ein bisschen wichtiger als eine Position. Oder wie siehst du es?
Ja, ich sehe es ähnlich, weil ich es anhand vom Beispiel von der Superliga ein bisschen versucht zu analysieren. Und im FCZ ist der Brecher der Captain. Und ich finde, er macht das ein bisschen ähnlich. Halt nicht so wahnsinnig auf dem Niveau wie ein Manuel Neuer, aber halt auf einem Unterniveau. Und ich merke, ich glaube, in dem FCZ gibt es keine Captain-Diskussion. Überhaupt nicht. Und er ist auch immer mit dem Schiri dann am Reden. Brauchst halt ein bisschen Kondition als Goalie, wenn du bei jeder Situation je nachdem musst.
Aber muss, ja, es ist nicht so viel laufen.
Ja, ich glaube wirklich auch, Position ist nicht mehr so wirklich entscheidend, auf welcher Position dass man spielt als Captain. Also da kann der linke Flügel Captain sein. Ja, und sicher, kann das auch gut machen. Weil ich glaube, eben die Anforderungen sind anders geworden. Früher haben wir das Gefühl gehabt, das ist ja vielleicht auch so das Idealbild. Der Mittelfeldregisseur ist halt einfach auch noch der Captain. Der beste Fußballer ist auch noch der Captain.
Aber würdest du jetzt umgekehrt sagen, es kann auch ein Spieler sein, der leistungsmässig irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln ist? Aber er ist halt einfach, ja, wie gesagt, vielleicht schon am längsten dort, hat irgendwie auch eine Art, wo er die Jungen mitnimmt und all das. Also eben der ganze soziale Aspekt ist besonders hoch.
Also eben, wenn man jetzt die Super League-Mannschaften anschaut, das sind ja nicht Spektakelspieler, gar nicht, wo die Captain sind. Ich nehme den FC Lugano als Beispiel, den Sabatini. Das ist ein solider Arbeiter. Ich würde da jetzt nie irgendwie rausheben und sagen, das ist jetzt der Mann, der FC Lugano auszeichnet. Und trotzdem steht er für das neue FC Lugano wie kein anderer, finde ich. Weil er eben solide Arbeit leistet und immer wieder liefert. Und ja, das, und auch Görtler auch, oder? Das ist also ich glaube schon, dass du musst Leistung bringen als Captain, aber das musst du sehr wahrscheinlich als mit all die anderen Spieler auch. Und als Captain hat man das Augenmerk schon noch ein bisschen mehr drauf.
Ja, ich glaube, die Leistung sowieso, aber ich glaube vor allem, du musst, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, du müsstest eigentlich wie die Spielidee vom Trainer am meisten verkörpern. Ja. Weil sich ja die anderen Spieler an dir orientieren. Und bei einem Görtler, denke, würde ich jetzt mal sagen, ist das so.
Richtig. Und auch bei Lausanne, bei einem Kukuruzovic, er ist so ein bisschen das Größte mit dem Puertas zusammen von dieser Mannschaft. Die anderen sind junge, aufstrebende Spieler und er ist so ein bisschen der Routinier im Team, also das macht auch durchaus Sinn, weil sehr wahrscheinlich eben schon lange im Verein, man kennt ihn und
er ist ja auch der, der die Verantwortung übernimmt, der Elfmeter schießt beispielsweise.
Genau. Ja, ich glaube, das braucht schon auch. Also man muss schon irgendwie ein bisschen dazu schauen, zu dem Captain. Also es kann ja nicht einfach jeder, ich glaube schon nicht jeder geeignet für die Captain-Rolle.
Aber du hast vorhin noch die Frage gestellt, ob das veraltet ist, ob es das noch braucht. Hast du das Gefühl, also müssen wir über das diskutieren?
Ja, also das Ding ist, von mir, meine Sicht vom Fußball, habe ich das Gefühl, das, was wir jetzt alles angesprochen haben, für das gibt es verschiedene Typen. Und ich habe das Gefühl, man vereint, müssen wir es ja bringen. Und das ist eine Utopie, dass es das noch gibt, dass es einen allein schafft. Und jeder ist ein bisschen verantwortlich für das. Und das war meine Frage, eben so ein Spielertyp von früher. Maradona, der hat dann einfach alles auf sich gezogen. Und es ist wie klar gewesen, dass das ist. Und das gibt es nicht mehr. Und darum meine Frage war, müssen wir das irgendwie, also klar, man verteilt es ja dann schon auf andere Schultern und was hat denn der Captain noch für eine spezielle Rolle, außer dass mit dem Schiri reden? Wobei, es gehen ja alle mit dem Schiri reden.
Aber. Also er ist irgendwie Primus Inter Pares, also das heisst, er ist erster unter Gleichen, er ist ja in dem Sinne nicht höher gestellt und für mich tönt das vieles so ein bisschen nach dem, was eben ein Spielerrat ja eigentlich machen muss, weil ja meistens so ein bisschen aus den gestandenen Spielern in einem Team besteht und er ist ja vielleicht einfach auch der, der nachher noch den Grind hat. Aber ich glaube nicht, dass jetzt er wie alleine die ganze Verantwortung muss übernehmen muss. Das ist utopisch. Also, oder nicht zielführend.
Ja, nein, klar. Aber dann ist die Frage, also da könnte man ja einfach sagen, ja, da haben vier ein Captain-Bändeli an. Oder gerade gar niemand. Das würde sich ja nicht
ändern. Das erlaubt halt FIFA nicht. Ja. Nein, aber du hast ja schon häufig, weißt du, dass wenn jetzt du, keine Ahnung, einen irgendwo im offensiven Mittelfeld einen Captain hast, dass du dann gleich noch einen hast, der hinten dran die Abwehrreihe irgendwo dirigiert und dort auch nochmal irgendwo, also es ist ein bisschen wie in einer Guckenmusik, dass du halt irgendwo im blöden Register hast du auch noch einen irgendwo der, wo da den Takt durchgeht und beim Schlag auch und so weiter. Also weißt du, und gleich hast du den Dambi vorne, sorry für den Vergleich, alle nicht Fasnächtler oder Luzerner, aber schlussendlich meine ich mehr so, natürlich braucht es auch noch mehr, die Verantwortung übernehmen im Spiel. Das ist klar. Und schlussendlich bist du dann vielleicht irgendein Team. Aber ja, darum macht es ja Sinn, dass der Spielerrat nachher sagt, okay, und dir geben wir jetzt die Binde, weil du hast es wie noch einmal besonders verdient.
Ja, und andersherum kann man sagen, Mannschaften, die öfter mal den Captain-Binde wechseln, sind nicht die erfolgreichsten.
Voll. Ja, absolut. Also man kann sich auch fragen, wieso? Mhm. Also ich meine, wenn ich doch als Spieler irgendwo mal das Standing habe, dass ich dann nach der Saison, also klar, es gibt die Option, dass der Trainer sagt, hey, eben wie jetzt du Sion angesprochen hast, okay, ich bin neuer Trainer, ich will jetzt einen neuen Captain. Ich weiss nicht, ob das, ja klar, du kannst ein Signal setzen in einer Mannschaft, die eh am Kriseln ist, aber abgesehen von dem finde ich das nicht so sinnvoll. Und ansonsten schwächst du ja dann eigentlich starke Personen im Team.
Ja, genau, weil aber also Standing variiert sich ja dann auch. Und ich frage mich immer, die Diskussionen, die du in der Zeitung liest, ja, jetzt bist du als Captain abgesetzt worden, ist das jetzt etwas traurig für dich? Und also ich habe immer so das Gefühl, also mich würde das jetzt überhaupt nicht irgendwie tangieren, wenn ich auf dem Fußballplatz würde spielen. Hauptsache ich würde spielen, ob ich jetzt Captain bin oder nicht. Also Mannschaftsrolle.
Würde ich das nicht stolz machen? Also, ja, also wenn jetzt das stolz, Team oder auch der Trainer, ja, genau.
Richtig, aber wenn jetzt ein anderer Trainer kommt und sagt, hey, du bist jetzt im Fall nicht mehr der Captain, aber im Mannschaftsrat bist du ja dann gleich noch, also hast du gleich noch irgendwie ein Standing drin.
Ich finde, das ist schon degradierend.
So ja, klar, aber mir wäre es dann halt nicht so wichtig, ob ich jetzt einen Schlaufer um den Arm habe oder nicht. Weil die anderen würden mich nicht, nicht akzeptieren.
Ich glaube, wenn ich jetzt die Position hätte und ich würde mich auch anfangen, über das definieren und ich glaube, irgendwo das muss, um den Job auch richtig zu machen, dann wäre es ja schon irgendwo enttäuschend, weil es würde ja heissen, okay, du machst es nicht gut oder jemand anderes kann es besser oder ich sehe dich aus irgendeinem Grund nicht dort. Ja, aber gut, es gibt auch immer wieder Spieler, die selber sagen, hey, du, ich habe das Jahr gemacht, ist gut für mich. Das kann das andere natürlich sein, aber ja, ich finde es schon noch heikel, einen Captain zu degradieren. Und wie gesagt, du bist dann vielleicht gerade für die Jüngeren, hast du auch irgendeine Positionierung, wo sie zu dir raufschauen, hey, ja, das ist einfach der Captain, der sagt auch mal in der Kabine, so, jetzt ist Ruhe und so. Und hast du gehört, im Fall, der Trainer will den nicht mehr, der hat jetzt abgesagt und so.
Ja, es macht einiges in einer Mannschaft, aber ich glaube eben, es sind Mechanismen in einer Mannschaft vorhanden, die eh spielen. Also ich glaube, das würde man auch, wenn man jetzt keinen Captain mehr hat in der Mannschaft, ich glaube, man hat gleich irgendwelche Hierarchien. Es würde ja auch, aber darum finde ich, man würde in der heute, ich habe das Gefühl, es gibt nicht mehr so die Typen, die das ausfüllen. Und ich finde, das ist auch gar nicht so schlecht, dass man dann nur noch den einen im Kopf hat und sagt, das ist ja der identifizierte, ich weiß auch nicht was, der Argentinier, wenn wir den Maradona als Beispiel nehmen.
Ja. Aber du spielst ja selber Fußball und du hast ja, hast jetzt nicht ganz im Profibereich geschafft, aber so knapp davor, sage ich jetzt mal.
Ich habe immerhin einiges Mal der Captain sein in meinem Abschiedsspiel. Also ich habe doch die 90-minütige Erfahrung, wie es ist, wenn man Captain ist.
Ich hätte es nicht mal auf dich ansprechen, aber das können wir nachher auch noch. Aber viel mehr die Frage, hast du jetzt auch im Amateurbereich irgendwo, ist das eine Frage gewesen, die auch diskutiert worden ist? Oder hast du das mal irgendwo erlebt, dass das wirklich, oder was hat das für einen Wert, der Captain?
Ja, also ich glaube, die Captain sind, geben es nicht so gerne zu, dass es sie stolz macht. Habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Aber es ist schon etwas, ja. Also, wenn man Captain ist von einer Mannschaft, im Amateursport, dann fühlst du schon nochmal so eine, hey, doch, ich bin jetzt der Captain und ich führe die Mannschaft aufs Feld. Es ist schon mal ein neuer Anspruch, also, so ein Anspruch.
Ja, ja, du bist der Erste, der aus der Kabine kommt, du bist der, der Münze rührt, was auch immer.
Genau.
Du bist also auch der, der auch mal zu einem kann einen gehen, so jetzt beruhigt dich, wenn er irgendwo gerade ein bisschen durchdreht und so.
Gut, die Position habe ich auch sehr gut können, obwohl ich eben nicht wirklich viel Captain gewesen bin.
Aber also so durchdrehen, oder?
Genau. Nein, so das Beruhigen von Spielern. Und ich habe dann auch ein paar Mal Leuten sagen, hey, jetzt ist einfach mal fertig. Und also, es gibt so viele Spieler in einer Mannschaft, sind ja 11 oder sogar noch mehr. Und jeder hat so seine Aufgaben. Und ich glaube, im Amateurbereich lässt man dann, glaube ich, schon noch mehr. Im Profibereich weiß ich es jetzt nicht. So weit habe ich es natürlich nicht geschafft. Aber ja, es ist schon etwas Spezielles. Der Captain dürfen sein im Fußball.
Aber eben, vielleicht zum nochmal schnell zurückkommen. Ich glaube, es muss wie auch wohl entschieden sein, wem das du es gibst. Und eben, also, genauso wie du sagst, es macht gewisse Leute auch stolz, ist es eben für gewisse auch irgendwo erdrückend, weil sie merken, aha, ich kann irgendwo die Leaderposition, wo es dann eben trotz dieser flachen Hierarchie, die du in einem Fußballteam hast, gleich nicht irgendwie mitbringen und dann ja, schwächt es schlussendlich einfach auch die Möglichkeit auf dem Feld.
Ja, also eben, jetzt mal noch schnell das. Und ich habe einfach für mich gemerkt, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, wenn ich in einem Match gespielt habe, am Anfang nimmst du das wahr, wer der Captain ist. In der Kabine, weil es eben gesagt hat, die und die Person ist der Captain. Dann beim Anfang hast du das wirklich auch so. Aber nachher auf dem Platz habe ich, glaube ich, ich wüsste nicht mehr, wer der Captain ist. Außer es wird gerade irgendwie nach dem Captain gerufen. Aber sonst habe ich das Gefühl, jeder hat seine Rolle und jeder spielt so seine Position und versucht, das Beste zu geben und übernimmt gewisse Sachen. Aber wer jetzt genau in der Mannschaft Captain ist, auf dem Feld, als Amateursportler, habe ich, glaube ich, nicht gross. Also ich hätte dem Gegner nie gewusst, wer das der Captain ist.
Okay, spannend.
Aber auch vielleicht bin ich so und alle anderen so, wow, der ist der
Captain. Du hast einfach hure Mühe mit Hierarchien. Du hast einfach... Genau. Hass ist, wenn einer irgendwo
Orden behangen. Bei uns war mehrheitlich der Captain, der am meisten mal gesaufen hat. Also von dem her.
Ja, das ist ja, das Kriterium haben wir jetzt noch nicht gebracht. Das eröffnet ein völlig neues Feld.
Ich weiss nicht, wie das im Profibereich ist. Nein, also, es geht aber klar, ich meine, wenn du viel mal gesaufen, heisst das, du bist halt auch für die Mannschaft wichtig oder für den Zusammenhalt von der Mannschaft wichtig in einem anderen Bereich, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und das spielt ja dann ähnlich wieder wie im Profifußball eine Rolle. Der, der in der Kabine etwas sagt oder außerhalb Zeug zusammentrommelt, ist jetzt halt überspitzt gesagt, der, der am meisten sauft.
Nicht, dass man das befürwortet hat, dass man zu viel sauft und so. Aber hast du, bevor ich jetzt mein zweites Fläschchen aufmache, noch einen weiteren Aspekt zu dem, den wir noch besprechen
sollten? Nein, eigentlich nicht. Aber ich, bin grad, ich merke gerade, Oli, du wärst ein prädestinierter Captain.
Ja, also ein Kriterium würde ich mitbringen, das ist immerhin einmal.
Ja, und schnorren kannst du auch. Also.
Das ist gut, viel mehr musst du nicht können.
Nein.
Haben wir jetzt herausgefunden. Ja gut, dann saufen und schnorren wir das zweite doch noch ein bisschen weiter. Schaltet da mal die Schweiz ab. Boah, wow, das ist geil. Und wünsche dir draussen euch allen, ob Captain oder nicht, ganz eine schöne Woche. Wir hören uns noch zweimal. Nächste Woche sind ein paar spannende Spiele auf dem Programm und ich freue mich schon, das mit euch nachher dann, oder mit dir zu besprechen und euch da zum Zulassen haben.
Ja, da ist jetzt, glaube ich, wie schon mal der gefällt. Ich glaube, die Runde Bier ist jetzt mal nachher, oder?
Ja, also ich würde sagen, bald mal den Tank vorne anfahren.
Das ist ja gleich Weihnacht. Wir freuen uns, Adi.
Die ein oder andere Galone darf gerne mal überwachsen. Ciao Adi, ciao Schweiz.
Ciao Oli.
Ich wollte mal sagen. Ciao Fabio.
Ciao. Ciao.